Can I talk to you for a few minutes?
Two, one.
Ladies and gentlemen.
Two on One Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Two on One. Mein Name ist Andreas und ich begleite euch durch diesen regionalen Basketball-Podcast von Eintracht Lamsheim. Aufmerksame Hörerinnen und Hörer haben es mit Sicherheit sofort erkannt. Wir haben ein neues und ziemlich cooles Intro. Verantwortlich dafür ist einer unserer beiden Gäste, Jay Gar, der basketballerisch beim ASC Mainz groß geworden ist und mehrere Jahre in der ersten Regionalliga der Mainzer für Furore gesorgt hat. Ich hatte lange Zeit nichts mehr von Jay gesehen oder gehört und plötzlich ist er mir dann als Rapper J-Town wieder bei Instagram begegnet. Er ist gerade dabei, mit seiner Musik richtig durchzustarten. Sein neu veröffentlichter Song Gatorade lief diese Woche sogar beim Radiosender Big FM. Während seiner Live-Auftritte gelingt es Jay, wie auf dem Basketballfeld, die Leute komplett mitzureißen. Dass hinter einem erfolgreichen Musiker aber auch ein ambitioniertes Team stehen muss, verdeutlicht unser zweiter Gast, Stevie Mandana. Basketballerisch ist er ebenfalls beim ASC Mainz groß geworden und hat dort auch Jay kennengelernt. Zu echten Buddies wurden sie allerdings erst durch die Musik. Denn Stevie fotografiert für Jay bzw. J-Town und hält so die besonderen Momente auf Bildern fest. Unter dem Synonym Mandano veröffentlicht er auf Instagram neben Fotos und Videos auch sehr gefühlvolle und tiefgründige Texte. Bei unserem Interview habe ich mit Jay und Stevie neben Basketball auch ausführlich über ihre Kunst gesprochen. Da wir zusammen im gleichen Raum aufnehmen konnten, war ein ganz besonderer Vibe zu spüren. Aber hört selbst. Okay, wir fangen direkt mit unserer ersten Kategorie an, die 24 Sekunden. Bei euch beiden hätte ich es aber gerne so, dass ihr euch gegenseitig in 24 Sekunden vorstellt. Jay, stell du doch bitte mal Stevie ganz kurz vor.
Gibt es irgendwie einen Shotclock oder so? Oder muss ich das im
Das Signal kommt von mir.
Das kommt von dir, okay. Ermessen des Schiedsrichters. Stevie ist Liebe, Stevie ist Tiefe, Stevie ist Fotos, Stevie ist verletzlich, Stevie ist ein Freund, Stevie ist ein Bruder. Genau das, was ich sage, sagen auch alle anderen Menschen über ihn, die ihn sehen, so. Ich glaube, ich war noch in der Zeit sogar.
Auf jeden Fall. Stevie, wie würdest du Jay vorstellen oder beschreiben?
Ja, ich würde zu Jay sagen, dass er Kunst ist, dass er Musik ist, dass er Musik im Blut hat, dass er ein Beat im Blut hat, dass er Basketball und Sport ist, dass er ein Freigeist ist, der von äußeren Faktoren sich beeinflussen lässt, um seine Kunst rauszubringen. Und es ist einfach ein Mensch, den alle lieben so. Er hat einfach einen Platz bei jedem im Herzen, würde ich sagen.
Schöne Worte auf jeden Fall, die ihr füreinander gefunden habt. Und es geht heute um Kunst, Musik und Basketball. Wichtigste Frage natürlich zuerst, weil wir sind ein Basketball-Podcast. Wie seid ihr beide zum Basketball gekommen? Jay, fang du doch mal an.
Ich hatte schon als Kind so, mein Vater ist Amerikaner und alle Kinderfotos von mir. Ich hatte schon diese geilen Charlotte Hornets Jacken in grün und lila und so an und mit geilen Snapbacks und so und so kleinen Basketballkorb, wo das Backboard einfach so die Brust von Michael Jordan war und so solche Sachen. Dann mit 5 Space Jam als Film bekommen und dann war meine Mutter halt verloren, weil ich musste das jeden Tag gucken. So, und dann bin ich 2001 in der 2. Klasse nach Amerika gegangen. Hab da in der Nähe von L.A. bei meinen Großeltern gewohnt und war halt die Zeit so von Kobe und Shaq, so, das ist gerade genau in diesem Three-Peat drin und da dann halt jeden Tag auch draußen mit den Nachbarn, so ganz klassisch, wie man sich's vorstellt, in Amerika, so eine Housing Area, wo du dann reinkommst und dann ist so am Ende dieser Kreisel oder dieses, so im Kreis stehen die ganzen Häuser und da steht so ein Basketballkorb und die Kids sind da am Zocken und dann kam ich zurück nach Deutschland und dann wollte ich Basketball spielen, so. Und ab dem Zeitpunkt, und halt Kobe ist so mein Idol, das ist drin einfach so.
Stevie, wie war das bei dir? Wie bist du zum Basketball gekommen?
Also ich habe angefangen mit Fußball und Ringen beim MTV 1817 und Ringen war ASV 88. Mhm. Wir waren dann, ich glaube da war ich 8 oder 9, in Kanada gewesen für 6 Wochen, haben da Urlaub gemacht und irgendwie standen da offene Hallen und wir haben erst Fußball gespielt und rumgezockt und irgendwann haben wir gesehen, dass da irgendwelche Kids Basketball spielen. So, und es war interessant, irgendwann angefangen zu werfen und es hat mich so gepackt und so begeistert. Wir haben Trikots geholt, wir haben Hosen geholt, Basketballschuhe, die viel zu groß waren. Also ich glaube, ich hatte da so irgendwie silberne Reeboks angehabt damals, das weiß ich noch. Und dann sind wir zurück und mein Vater hat mich dann beim ASC angemeldet und der Rest ist Geschichte.
Und wie habt ihr beide euch dann kennengelernt? Wer möchte von euch beiden?
Dadurch, dass Jay älter ist, war der immer in Mannschaften über mir. Und es ist im ASC so oder generell, ich glaube in deutschen Mannschaften, dass halt nicht viele schwarze Spieler da sind. Und bei Jay wusste ich nicht, okay, ist er das oder ist das nicht? Aber es war irgendwie, also ich habe immer zu ihm aufgeschaut, weil er halt ein guter Spieler war und ich wusste lange nicht, ob er mich wahrnimmt, so. Aber ich glaube, so war das. Also, dass ich ihn einfach, ich habe ihm einfach gern zugeguckt und irgendwann war er dann im Herrenbereich in der ersten Mannschaft und dann siehst du nur, wie ein Typ durch die Halle fliegt und viele Punkte macht. Eigentlich im Jugendbereich so zuerst mal wahrgenommen.
Vor allem, wir haben ja wirklich in keiner Mannschaft zusammengespielt. Also ich glaube, wir haben noch nie zusammen auf dem Feld gestanden. Aber ich habe halt mit Stevies Bruder zusammengespielt, mit Alain, irgendwann, weil der dann auch bei den im Herrenbereich mitgespielt hat. Das heißt, ich war eigentlich sogar enger mit Alain, mit seinem Bruder, bevor Steve und ich eng wurden. Und dann wurde das eigentlich nochmal, also das ist doch immer ganz lustig, weil wir so darüber sprechen. Wir haben eigentlich die ganze Jugend zusammen dort in dem Verein verbracht. Man kannte sich und so und wusste, wer der andere ist. Aber wir haben gar keine Berührungspunkte gehabt. Wir sind so parallel aneinander vorbeigelaufen. Dann durch seinen Bruder irgendwann kam dann ein Kontakt zustande. Und dann auch, weil mein Mitbewohner aus dem Studium mit ihm zusammen Sport gemacht, also CrossFit gemacht hat. Und wir dann zusammen auf dem 30. Geburtstag waren, aber in Wolfsburg. Das heißt, Stevie und ich, die sich aus Mainz kennen, sind auf einem 30. Geburtstag in Wolfsburg zusammen. Und das war, glaube ich, der Startschuss dafür, dass wir in so einer kurzen Zeit so eng zusammengewachsen sind.
Aber war das damals schon so eng nach dem 30.?
Also ich glaub... Nee, es hat sich dann schon entwickelt durch das Zusammensein, dem Musikding, dieses alles, was man da zusammen macht. Weil Stevie ist wirklich so... überall mit am Start, so wo ich bin, ist Stevie mit dabei und es wird auch so gefragt, wo Stevie oder wenn Stevie irgendwo ist, so ey, wo ist Jay? Ja. So, das ist schon so, man kennt uns, wir sagen auch immer so, man kennt Producer und Rapper zusammen als One-Two-Punch, aber wir sagen immer so, ey, wo ist dieses Dings? Foto und
es ist ein Rapper. Team im Endeffekt, ja, wie beim Basketball.
Wir sind ein größeres Team auch, wir haben noch viele andere Leute um uns rum. Also mit Stevie ist schon auch was Besonderes. So. Nicht, dass die anderen nicht besonders sind, aber mit Stevie.
Okay. Gibt's ein Erlebnis im Basketball, was euch lange in Erinnerung geblieben ist oder was ihr vielleicht heute immer noch oder wo ihr heute immer noch dran denkt, das muss jetzt nicht unbedingt mit euch beiden zusammen zu tun haben, aber vielleicht für euch persönlich. Stevie, hast du ein Erlebnis?
Wow. Stevie sagt Wien. Ich wusste es.
Ja, Wien waren immer geile Turniere. Dadurch, dass wir immer low gespielt haben, sind wir weit gekommen. Und ich weiß nicht, dieser Spirit mit den Jungs, mit dem Verein, irgendwie hat man dann auch nochmal andere Jugendmannschaften gesehen und ist da irgendwie zusammengewachsen. Es gibt den Prater, dieser Freizeitpark, der war ziemlich cool. Aber so auf dem Platz, ich glaube, ich habe einmal einen Buzzerbeater geworfen gegen Koblenz bei den Meisterschaften. Es gibt nicht so das eine, sondern es waren so sau viele Erinnerungen, die diesen Sport so besonders machen. Irgendwie.
Ja, also ich selbst war nie als Spieler oder Trainer in Wien, aber ich habe die Bilder vom ASC immer gesehen. Und das, was du gerade beschreibst, war auf jeden Fall auf den Bildern so ein bisschen zu erkennen, dass es eine coole Sache war und auch, dass es jedes Jahr wieder gemacht wurde. Und auch die Spieler, die ich kannte, die dort waren, haben auch immer nur Positives davon erzählt. Jay, was ist es bei dir? Was für ein Erlebnis oder welche Erlebnisse?
Ich habe so überlegt, ich habe so kleine Sachen wie Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und auch so ein bisschen weiter hinaus, so Titel gewonnen. Also ich kann aber nicht von so einer Titel-Dings irgendwie so erzählen. Also ich habe nie mehr oder so ein... auch mal ein Aufstieg, aber dann irgendwie auch aus der Bezirksliga oder so. Also jetzt wirklich so was Krasses. Auch wenn wir NBBL gespielt haben und so, waren wir leider immer nicht so erfolgreich in einzelnen Spielen. Aber für mich ist, glaube ich, die vorletzte Saison, die ich gespielt habe, ich weiß nicht, ob es der Name ist, aber so, da war die Starting Five halt ich mit Noe, den kennst du, wirst du nicht kennen, aber Anish Schader,
klar,
Ilja Ickert
und
Philipp Schön. So, und auch das Team, was sonst noch so da hinten dran war. So, da haben wir in der Regionalliga gespielt. Als ASC oben waren, glaube ich, Vierter am Ende der Saison und also die Mannschaften, die vor uns waren, hatten alle ein sechsstelliges Budget und wir haben alle, gut, Anish und Ilja haben was gekriegt, aber alle anderen waren halt Studenten, die zugezogen sind und aus der eigenen Jugend und sowas. Und das war der geilste Basketball, den ich hier gespielt habe in dem Jahr. Das war krass. Also da denke ich gerne drüber nach. So. Und auch alles, was drumherum ist. Und da war in der Mannschaft war auch Stevies Bruder mit dabei. Auch als coole Rolle so.
Wieso habt ihr dann mit Basketball aufgehört, Stevie?
Ich will jetzt nicht haten oder so, aber irgendwie ist so dieser vielleicht war es auch, wenn man halt jugendlich war oder erwachsen wurde, aber dieser Vibe ist irgendwie rausgegangen, wirklich Basketball spielen zu wollen. Es hat nicht mehr Spaß gemacht. Ich bin dann zurück zum Fußball gegangen. Hat jetzt auch nicht so krass gebockt, aber irgendwie ist so der Spirit verloren gegangen. So, du hast mit deinen Jungs gespielt, Wochenende für Wochenende, hast Training gehabt, hast immer mal unterschiedliche Trainer gehabt, aber der Spirit ist dann irgendwann verloren gegangen.
Jay, was war es bei dir?
Ich habe zum einen krasse Knieprobleme gehabt und habe die letzten 3 Jahre oder so, glaube ich, einfach drüber hinweg einfach gespielt. Habe schon gemerkt, so, dass es schon gut immer mehr wehtut und mich auch immer mehr in anderen Lebenssituationen einschränkt, dass ich halt immer so diese Knieschmerzen habe. Und bei mir war es, also ich würde es, glaube ich, was Ähnliches beschreiben, so dieses Feuer war weg. Also es hat sich, ich war 23, als ich aufgehört habe, und ich wusste für mich, dadurch, dass ich vorher schon einmal in die zweite Regio gegangen bin und woanders gespielt habe und da gemerkt habe, es ist gar nichts für mich, nicht an meinem Leistungslimit sozusagen zu spielen, wo ich gefordert bin, dass ich nicht irgendwie sagen kann, ich stümpel jetzt ein bisschen rum und trainiere 2-mal die Woche, sondern habe gemerkt, okay, das 4-mal die Woche Training und am Wochenende alles immer absagen wegen Spielen, das Feuer ist nicht mehr da, dass ich das mache, ohne ein Gefühl zu haben, ich müsste was anderes aufgeben. Und habe dann für mich gesagt, okay, dann geht's, also dann höre ich auf. Wollte dann auch woanders hin zum Studieren und so. Das hat alles so mit zusammengespielt, dass es dann für mich so ein Cut war. Und dann habe ich auch einen harten Cut gemacht. Und der hat sich auch geil angefühlt. So. Aber irgendwann hat es mich eingeholt, dass mir sowas gefehlt hat, wo ich Leidenschaft für habe.
Auf deine neue Leidenschaft kommen wir ja gleich. Ja. Aber ich würde gerne noch eine Frage zum Basketball stellen. Oder nachher kommen auch immer wieder Fragen, die mit Basketball zu tun haben natürlich. Seid ihr aktuell noch mit dem Basketball verbunden? Wenn ja, wie?
Ja, also man guckt immer mal wieder irgendwelche Highlights in der NBA. Ich sag mir jeden Sommer, ich will ein bisschen mehr spielen draußen. Ja, es klappt nicht aufgrund von Zeit. Man wird ja älter. Man ist irgendwie so parallel, so halbwegs dabei, würde ich sagen.
Also so ganz lässt einem nie los im Endeffekt.
Nee, also, ja? ich glaube, jeder kennt es. Man läuft durch die Tür, berührt oben die Decke und sagt Kobe. So. Oder du wirfst irgendwas und sagst Kobe. Also es ist immer in dir drin. Immer.
Ja. Also ich habe, was Konsumieren angeht, tatsächlich so eine geworden, die auf Instagram Highlights sieht, und mein Algorithmus ist so, dass ich dann die Sachen schon mitkriege, aber ich würde mich jetzt nicht, also ich habe die letzten 3 Jahre, Schuljahre, bin ich jede Nacht aufgestanden für die Lakers-Spiele, so wenn die gespielt haben, und es war mir auch egal, so, und die haben in der Zeit Playoffs gespielt, das heißt, die haben 100 Spiele im Jahr gemacht, das heißt 100 Nächte von 365 bin ich aufgestanden und dann müde in der Schule, da bin ich komplett weg von, und so zocken, ich zocke occasionally, also wenn irgendwas ist, so, dann zocke ich. Kann man wahrscheinlich an der Hand abzählen, wie oft im Jahr, weil es auch immer damit verbunden ist, dass ich danach halt Knieschmerzen und so habe. Aber ich laufe noch so durch die Straße und denke, ich bin Leute am Shaken. Also wenn ich so laufe und dann mache ich einfach so wie Luftgitarre, mache ich aber so mit Moves einfach. Ich laufe so an Leuten, ich bin einfach in meiner Welt, laufe an Leuten vorbei, gebe denen einen Cross und denke, ich habe die gerade gegeben.
Ja. Okay, jetzt machen wir einen harten Cut vom Basketball und sind jetzt sozusagen in dem Bereich J-Town. Wie kam es dazu, dass ihr zwei, die euch vom Basketball, vom ASC kennt, dass ihr jetzt quasi im Endeffekt zusammen so ein Projekt aufzieht, beziehungsweise ihr macht nicht zusammen Musik, aber ihr seid ja damit auch verbunden.
Ja.
Wie kam es dazu? Was ist so ein bisschen die Geschichte dahinter?
Also ich habe immer schon Musik so gemacht, also ich habe immer schon Texte geschrieben, einfach auf YouTube-Beats oder so, aber ich habe mir nie irgendwie gedacht, also für mich hat das so was Hero-mäßiges gehabt, so jemand, der Musik macht, so, da bist du mit aufgewachsen und das ist so dein, da bist du für geboren und so, und hab irgendwann aber in der Corona-Zeit, wo viele ja auch Sachen an sich entdeckt haben, so jemanden kennengelernt, Akustik, der, mit dem ich zusammen das erforscht habe, irgendwie gemerkt haben, oh, da geht was, das ist ganz geil, was wir machen, das war eigentlich nur so, lass mal gucken, ein bisschen ausprobieren, Zeit vertreiben, und dann gemerkt, so, okay, krass, zum einen, das macht Bock, es ist eine Leidenschaft da und es ist auch noch gut. Und dann kam irgendwann der Punkt, so, ich habe natürlich dann auch so über Insta und so einfach gewusst, dass Stevie auch Fotos macht und sowas. Und dann gab es einen Tag, oder da haben wir auch drauf hin, so irgendwann, keine Ahnung, 2 Monate vorher geplant, ey, an dem Tag machen wir mal so einen Shooting-Tag, dass ich ein bisschen was an Fotos habe, so für die Promo-Phase, wenn dann die ersten Sachen gedroppt werden. Und das hat von der ersten Sekunde einfach direkt gevibed, dass wir den ganzen Tag zusammen hatten. Dann sind wir abends noch ins Studio, habe ich den Stevie mal mit ins Studio genommen. Da haben wir einen Track zusammen produziert, da hat Stevie sogar auch mit drin rumgebastelt, Drive-Thru war das. Ja, ab dem Zeitpunkt, weiß nicht, die Energie, die war einfach so da zwischen uns. Also das klickt einfach so, dass wir auf eine gewisse Art und Weise miteinander können und uns, glaube ich, gegenseitig auch was geben, dass man einfach so in der Präsenz des anderen, da scheint man einfach so irgendwie, keine Ahnung.
Also es ist krass, was da, es ist so komisch manchmal, weil ich merke, ich habe gewisse Energien und Leute geben mir eine Energie oder nehmen sie mir. Immer wenn Jay da ist, kommt irgendwie so ein Licht in meinen Körper rein und es, dieser Austausch ist so krass, ja. Also ich glaube, wir haben einfach eine sehr, sehr krasse Verbundenheit, die es selten so gibt. Ja.
Und Sivi, bei dir, du bist ja im Endeffekt auch künstlerisch aktiv. Was machst du da noch genau? Beschreib es mal so ein bisschen.
Also ich mache es erstmal in kurzen Stichworten. Nach dem Basketball habe ich CrossFit für mich entdeckt, wollte das wettkampfmäßig machen, war auch an so einem Punkt, wo ich ein gutes Level hatte. Corona kam, George Floyd kam, Fotos kamen. Ich habe irgendwann angefangen einfach, also ich glaube vor George Floyd, Fotos zu machen. Und irgendwann habe ich auf der Demo das Foto gemacht. Also es gab ja so eine deutschlandweite Demo und habe gemerkt, irgendwie macht es Spaß, Eindrücke festzuhalten, Menschen festzuhalten und darüber Geschichten zu erzählen. Weil ich immer das Problem habe, dass, was ich erzähle, vielleicht manchmal nicht so ankommt, wie ich das in meinem Kopf habe. Mhm. So. Und ich schreibe gerne, mache Bilder und kann dadurch meine Gefühle ausdrücken. Und wie Jay schon gesagt hat, wir hatten dann diesen einen Tag, wo es einfach Klick gemacht hat, so von Sekunde eins. Und seitdem, ja, mache ich einfach gerne Bilder von ihm.
Was hat euch beide bewegt, mit eurer Kunst in die Öffentlichkeit zu gehen? Jay, was hat dich dazu bewegt? Es gibt viele Menschen, die machen Musik, aber machen das für sich, einfach zum Spaß, in der Gruppe musizieren zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Aber du hast dich ja bewusst entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wie kam das dann? Oder was hat das ausgelöst?
Dass ich gemerkt habe, dass es geil ist irgendwie so. Dass ich selber für mich, als ich dieses angefangen habe zu machen, so gemerkt habe, boah, ich will es nach außen tragen, weil ich merke so, bestimmt auch, wenn man die Resonanz haben will, die man selber in sich spürt. Das war das Anfangsding, jetzt mittlerweile ist das geschiftet. Also manchmal habe ich einfach Bock, Spaß zu haben und dann kommen coole Punchlines raus und dann weiß ich, dass es gerade so, wenn man auch überlegt, ich bin auch voll gerne so live auf der Bühne, dass das einfach was ist, was Bock machen wird mit anderen Leuten. Und dann ist aber auf der anderen Seite so, oder mein Blick aufs Leben, wo man ja von immer von seiner Sicht so ein bisschen denkt, dass es da ist was dran, gerne mit anderen Leuten teilen will, weil ich merke auch, was ich für eine Energie habe und was ich zurückgemeldet bekomme, wie ich auf Menschen wirke und sowas. Also da kann ich selbstbewusst sein, dass ich glaube, dass ich ein angenehmer Mensch bin, mit dem man Zeit verbringt und so. Und das, wo ich glaube, darauf oder worauf das basiert, dass Leute sich so fühlen, das versuche ich nach außen zu tragen in der Musik und meine Gedankenmuster oder so zu teilen, um, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen mehr Liebe noch zu verteilen, außer so nur in meinem Kreis, sondern noch ein bisschen weiter.
Also wir kennen sie jetzt seit einer guten Stunde, ja, mit kurzem Vorgespräch. Ich würde es auf jeden Fall so, cool, so zurückgeben, auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, doch, auf mich auch eine sehr positive, auch motivierende Wirkung. Also man merkt über das, was du sprichst, dass du über was sprichst, was dir Spaß macht, also wo du richtig Bock drauf hast. Aber jetzt um was die wir nicht vergessen. Was hat bei dir ausgelöst, dass du mit deiner Kunst in die Öffentlichkeit gegangen bist?
Ich glaube, ich bin ein sehr generell woker Typ und als ich angefangen habe, über Rassismus zu sprechen, habe ich gemerkt, wie vielen Leuten das gut tut oder generell über persönliche Themen wie das innere Kind oder so, dass es halt Menschen etwas gibt, wenn ich darüber rede und mir wurde auch oft zurückgespiegelt, dass die Menschen einfach dankbar sind für die Worte, die ich gewählt habe. Ich glaube, bei der Kunst ist es auch so, dass man auch von dem Feedback irgendwie lebt. Wir leben in einer Zeit, wo Social Media eine Plattform ist, wo man das teilen kann. Und irgendwie habe ich gemerkt, ja, ich kann Reichweite generieren, kann mich connecten und komme irgendwie über diesen Weg an ja, Leute, die gerne meine Bilder gucken oder das, was ich zu erzählen habe.
Dass wir nicht ganz so weit weggehen vom Basketball, inwiefern hängt denn Musik oder auch Kunst für euch mit Basketball zusammen?
Swish.
Ja, geiles Geräusch. Also bei mir ist so Hip-Hop und NBA ist ja sowas, was so Hand in Hand geht und viel Musik hören damals beim Zocken und so. Aber ich würde es auf, also für mich jetzt persönlich würde ich es gerade auf eine andere Ebene heben. Und zwar, dass beides für mich halt, oder beides in mir Leidenschaft auslöst und dadurch für mich das verbunden ist. Und ich auch, was ich auch eben gesagt habe, manchmal bin ich so ein Rapper oder ein Künstler, der darüber spricht, wie geil er ist und wie scheiße die anderen sind und so. Und ich habe einfach Spaß dabei. Und in dem Moment fühle ich mich halt, wie als würde ich Leuten Crossover geben und würde die so und spiele einfach, bin verspielt. So. Und das kann ich darin, also das kann ich da so in der Musik wiederfinden. Und trotzdem aber im Gesamten so dieses, was zu haben, wo du jeden Tag besser werden willst und wo du dich mit anderen Leuten vergleichst, so, das ist auch nicht immer gut. Da gibt es auch ganz viele Situationen, wo ich weiß, dass es mir nicht gut tut und so. Und mir ist es bewusst, dass man das auch ausschalten muss. Aber irgendwo ist es auch was Geiles. Es ist was Geiles zu gucken und zu denken, ich bin besser, ich will besser für mich sein, aber auch so besser als die anderen. Keine Ahnung, besser als die anderen ist auch das Quatsch. Aber ich will besser werden und das ist, glaube ich, das, was für mich die Verbindung ist. So.
Ich glaube auch, so diese Euphorie, die in einem ausgelöst wird, wenn jemand hochgeht zu einem Dunk, auf einmal wird er geblockt. Und ich weiß nicht, jedes Spiel ist anders, jeder Song ist anders. Das, was mit dir passiert, dieses Gefühl, das du dabei bekommst, wenn du dir ein Spiel anguckst oder Musik hörst, das ist, ich weiß nicht, das löst sehr viel Emotionen in einem aus.
So. Oder auch so ein Live-Auftritt.
Ja.
So ein Live-Auftritt finde ich auch. Ist auch dann wie im Spiel. Zum einen hast du ein Team, das zusammen irgendwie gewisse Sachen machen muss, auch wenn einer vielleicht dann da steht und ins Mikrofon reinrappt, wobei bei uns auch immer jemand dabei ist, der so backt. Aber so dieses Zusammenhalten, was zusammen machen und dann auch die Energie von der Crowd spüren, und das ist ja auch was auf dem Basketballfeld, das macht ja was, wenn du merkst, dass die Crowd mitgeht und so, dann passiert irgendwas in dir. Und wenn das, ich finde, in Musik ist das noch krasser, weil da ist das so ein ganz krasses Energie hin und her schieben. Du bringst Energie auf der Bühne, die Leute bringen das zurück, du bist dadurch wieder energetisiert und gibst noch mehr, und dann schaukelt sich das hoch. Und dann letzte Woche Samstag so einen Auftritt gehabt, auch das ist einfach krass. Und da sind 80 Leute nur da gewesen, also nur in Anführungszeichen, so zwischen 16 und 80 Leute und in so einem kleinen Gewölbekeller, aber da ist dann eine Energie drin. Boah,
das ist geil. Auch so Momentum und so, wenn du merkst, das Momentum ist bei dir auf der Seite, du hast die Leute, die dir zuhören, diese Energie, du bist dann dafür verantwortlich, wie das Spiel, wie das Konzert oder so weitergeht. Also da gibt es schon viele Parallelen irgendwie.
Ja, auf jeden Fall.
Um noch beim Basketball zu bleiben, was würdet ihr sagen, habt ihr beim Basketball gelernt oder beim Basketball mitgenommen, was euch jetzt in eurer Kunst weiterhilft?
Also bei mir ist es auf jeden Fall, dass ich was gelernt habe, was ich beim Basketball nicht gemacht habe. Und das ist, ich habe mich beim Basketball ich würde nicht sagen auf meinem Talent ausgeruht, aber wusste nicht, was es braucht, um wirklich krass zu werden. Und habe einfach mich damit zufrieden gegeben, dass ich so in meinem Umfeld mit allen auf dem Feld machen konnte, was ich wollte. So zum Beispiel einfach durch meine Schnelligkeit und durch meine Handles, aber dann halt drauf geschissen habe, einen Wurf zu mir anzutrainieren, weil ich halt wusste, keiner kann mich halten. Und da dann zu lernen, okay, es kommt aber auch auf diese Sachen an und auf diese kleinen Dinge und auf die Persistence und dran zu bleiben und nicht nur die coolen Sachen machen, die Spaß machen. Und das nehme ich auf jeden Fall mit, weil ich mir selber sage, oh, ich sehe gerade was, wo ich Talent habe und wo ich gut drin bin, aber ich habe es gerade in der Hand, weil ich könnte es wieder verkacken, in Anführungszeichen, indem ich dem nicht genug von mir gebe. Und das dann sowas ist wie bei Basketball, ja, so, man kennt mich, ich war ganz gut, aber ich habe jetzt trotzdem nichts damit gerissen.
Ich würde es ganz kurz halten, die Euphorie, diese Spannung, dieses Gefühl, das nehme ich mit.
Ich merke schon, ich gebe diese langen Antworten.
Das ist ja okay. Also dafür ist ein Podcast ja auch da, dass man einfach mal erzählt, ja. Okay, da gehen wir so ein bisschen tiefer in die Materie ein. Was mich super interessiert ist, wie entsteht einer von deinen Songs, Jay? Also von der Idee bis zum Release, auch wie lange dauert sowas?
Boah, das ist total unterschiedlich. Also es gibt jetzt für mich ich glaube, es sind drei so grundsätzliche Herangehensweisen, die eigentlich immer entstehen. Also entweder ist es so, dieses Musikalische zusammen, da habe ich sozusagen jemand anderen auch kennengelernt, den ich noch gar nicht so lange kenne, der auf eine andere Art und Weise, aber ähnlich trotzdem auch sehr nah so an mich, in mein Herz und in mein Leben so reingekommen ist, Olli oder Akustik. Und es passiert entweder so, dass er, weil er komponiert, er hat selber in der Band früher gespielt und er hat so ein bisschen mehr musikalischen Hintergrund als ich. Ich mache alles aus Gefühl und er so hat es gelernt richtig, dass er zum Beispiel irgendeinen Vibe, und das ist nur 4 oder 8 Takte, einfach macht. Das heißt, er legt irgendwelche Drum-Sample hin, aber dann spielt er irgendeine Melodie oder irgendwas. Und dann sind es vielleicht 2 bis 3 Spuren mit verschiedenen Elementen. Und dann legt er die ab in so einer Cloud von uns und ich gucke immer zwischendrin durch. Und wenn ich was sehe, wo mich dieser Vibe catcht, dann setze ich mich hin und dann adde ich erstmal dazu was. Meistens mache ich dann nochmal die Drums, weil ich bin so, was diese Sachen angeht, so perkussiv und mit Drums und so. Da habe ich dann was ich mitbringe, wo er halt, das ist eine geile Symbiose, wo wir so zusammenarbeiten. Und da ist es dann so, dass ich dann da ein bisschen was mache, ein bisschen was hinzuaddiere, vielleicht noch irgendwelche Vocal Samples oder irgendwas. Und das löst dann an dem Stadium löst es schon was in mir aus, ein Vibe, wo ich weiß, okay, so will ich da drauf gehen. Ist es auch gerade was, wo ich eher Spaß habe, oder ist es was, wo ich deep reingehe oder so, je nachdem. Zum einen, was für eine Verfassung ich mich gerade befinde, wo ich das höre, aber auch, was es mit mir macht, was es mir gibt. Und dann sozusagen kannst du das einfach ein bisschen arrangen. Das heißt, du sagst, okay, 16 Takte ist ein, oder 16 Bars ist ein, ist der Verse, dann kommt die Hook, dann mal will ich eine Bridge reinmachen, dann kommt die Hook. Das ist dann schon mal ein Grundgerüst so. Und dann nimmst du an einzelnen Stellen Sachen raus oder addierst Sachen, um unterschiedliche Dynamiken hinzukriegen, dass in der Hook halt so dieser Höhepunkt kommt und so weiter und so fort. Das ist dann auch zu dem Zeitpunkt nicht in Stein gemeißelt. An dem Punkt ist es dann aber so, Also von der Ausgangslage gibt es entweder, dass er so das schon mit reinbringt oder ich habe das vorher gemacht, das heißt, ich habe mir so einen Vierer oder einen Achter gebaut. Das sind schon mal diese beiden Wege. Danach ist es gleich, weil dann ist es bei mir. Ich mache was da draus, schreibe einen Text, nehme das bisschen bei mir auf als Skizze, mache schon mal ein bisschen was mit den Vocals, um so auch den Vibe von dem Song so ein bisschen zu machen. Und dann gehen wir damit zu jemandem anderen ins Studio, den wir auch irgendwann mit in unser Team reingekommen ist, Wöll oder Beat den Lukas. Und der ist noch mal ein bisschen länger in dem Musikgame drin und ist technisch noch mal ein bisschen weiter und bringt auch noch mal einfach kompositorisch noch mal was anderes mit. Und dieses, bei ihm dann wird der Beat dann noch mal ja, enhanced, der macht noch ein paar Layers und so dazu. Und dann sind wir bei ihm im Studio, dann nehme ich da die Vocals halt richtig auf, sodass wir sagen, das sind die Vocals für den Track. Ja, und dann sitzen wir noch zusammen und sind an den ganzen Kleinigkeiten, hier noch ein bisschen Ear Candy, ein bisschen da was, ein bisschen hier passiert rechts was, da passiert links was, da geht auf einmal der Beat weg und so. Das ist so ein Prozess, aber das kann man gar nicht sagen, weil es gibt manche Tracks, da ist zum Beispiel die Skizze und so, also dass dieser Vibe mit 4 bis 8 Bars kommt, ich dann da was draufpacke, ist dann innerhalb von ein paar Stunden passiert und dann liegt das erstmal ein halbes Jahr da, bis wir überhaupt damit einen Schritt weitergehen oder so. Mhm. Also deswegen kann man gar nicht fest sagen, was das ist. Und das andere ist noch, dass halt Wöll, der andere, dass er schon selber bei sich da irgendwas zusammengekocht hat und einen Beat macht und mir schickt und ich das höre und denke, wow, geil. Und da muss ich nicht selber nichts mehr arrangen und gehe dann nur noch mit dem Text drauf. Das ist eigentlich so.
Muss man das studieren, was du gerade die letzten 5 Minuten gesagt hast?
Stimmt, Ja, das ist aber zum Beispiel was richtig krasses. Also ich habe das, studiert habe ich es nicht, aber ich habe mich da richtig krass reingehängt. Ich war auf null komplett, dass ich gar nicht wusste, wie sowas geht, wie das Programm funktioniert. Und mit der ersten EP, die wir veröffentlicht haben, haben wir sozusagen so ein Schul, wie in der Schule oder im Studienprojekt, wo du was Neues lernst und damit dann schon eine Abgabe hast, war das sozusagen unsere Abgabe. Wir haben mit den 5 Tracks, die auf der Homemade-EP sind, währenddessen haben wir gelernt, wie das überhaupt funktioniert. Zum einen, wie überhaupt Produzieren funktioniert und wie das Programm, mit dem wir das machen, funktioniert. Und jetzt merke ich gar nicht mehr, wie tief ich da reingegangen bin und was für ein Wissen ich da eigentlich schon habe und was für ein Skill ich mir aufgebaut habe. Und bin selber manchmal so in diesem, wow, ist jetzt nicht so krass, was ich kann. So, ich habe noch so einen weiten Weg. Der ist auch so, aber man vergisst dann schon, was man für einen weiten Weg gegangen ist und dass man vielleicht dann auch redet, wo andere Leute gar nicht checken, was man eigentlich da sagt oder so.
Aber um es nochmal sehr kurz zusammenzufassen, bei dir ist es dann so, es gibt diesen Beat oder die Melodie und du packst dann quasi den Text dazu. Es könnte ja auch andersrum sein, dass man erst den Text hat und dann...
Doch, das gibt's auch mal so, stimmt, das ist auch noch ein Weg, dass es zum Beispiel ein Beat auf YouTube gibt zum Beispiel und ich schreibe was da drauf und den Beat können wir dann nicht benutzen, weil ich werde den auch nicht kaufen, so klar, das gibt's auch oder es gibt auch von veröffentlichten Songs was und danach gebe ich das auch dann zum World oder auch selber gucke und baue mir was nach, was einen ähnlichen Vibe hat. Das gibt's auch, ist auch eine Herangehensweise, aber ist wirklich selten. Also es ist eigentlich schon so, dass der Beat kommt, zu welchem Zeitpunkt auch immer, wie weit der schon ist und wie viel ich da schon mit reingebracht habe, aber das löst was in mir aus und da reicht ein Wort, zum Beispiel bei Drive-Thru hat Stevie nur Drive-Thru gesagt und ich habe jetzt so gesagt, ey, sag mal irgendein Wort, was euch dazu einfällt, so, wenn ihr das hört. Und dann kam halt da was raus. Erst der Beat, der gibt mir einen Vibe und dann kommt der Text.
Okay, Stevie hat jetzt lange gewartet. Der darf uns jetzt erzählen, wie kommt denn ein gutes Bild zustande oder ein Foto, wo man den Moment schön einfangen kann. Wie gehst du da dran?
Ich guck. Nein, ich weiß nicht. Es klingt so kitschig, aber wenn du anfängst zu fotografieren, gehst du mit einem ganz anderen Auge durch die Welt. Mhm. Versuchst halt so viele schöne Momente, also einfach viele, viele festzuhalten so. Und ich weiß es nicht. Es gibt gewisse Regeln. Ich habe das Fotografieren auch nicht gelernt. Ja, aber es gibt halt einfach einen gewissen Vibe. Es gibt ein gewisses Bild oder eine Komposition von, ich sag mal, dem Haus da drüben. Farben reizen mich auch ganz viel, die dann das gute Bild entstehen lassen. Dann mache ich halt eine Post-Production. Also ich mache meine Bilder oder edite die Bilder in Lightroom. Überlege dann, also wenn ich jetzt irgendwie ein Bild in Instagram hochlade, was ich für eine Story erzählen kann. Und irgendwie, es passiert halt sau viel während dieses Prozesses. Also es gibt nicht die eine Formel oder diese eine Funktion, die ein gutes Bild entstehen lässt, sondern ich glaube, das Auge und einfach so dieses offene durch die Welt laufen. Mit dem offenen Auge so.
Und da kann ich ja auch jetzt die Frage stellen bei dir. Du schreibst dann ja auch Texte dazu. Ist dann so, dass du einen Text hast und dazu suchst du dir ein Bild? Oder siehst du was, machst ein Bild und danach schreibst du einen Text dazu?
Das ist alles unabhängig voneinander. Also manchmal passiert es auch, dass ich irgendwie etwas sehe Und ich schreibe dann darüber. Manchmal ist es auch ein Gefühl, was ich einfach gerne beschreiben will. So, es ist alles unabhängig voneinander. Alles kommt aus dem Gefühl heraus.
Jay, du hast ja das schöne Podcast-Intro gestaltet, was man jetzt zu Beginn unserer Folge gehört hat. Wie gehst du bei sowas vor oder wie bist du da genau dran gegangen?
Ich habe mir erstmal das Intro angehört. Dann hatten wir ja kurz gesprochen, was da so drin sein soll. Also, dass zum Beispiel ja Two-on-One-Podcast genannt werden soll. Und dann, weiß nicht, dann hatte ich irgendwie schon so, das hat irgendwie schon ausgereicht. Dann habe ich so ein bisschen in so einer Bibliothek ein bisschen geschaut nach so einem kleinen Sample einfach, was ich als Grundlage genommen habe. Diese Trompeten, die man so hört. Das heißt, das ist wirklich was, das habe ich jetzt nicht selber mit einer Trompete zu Hause eingespielt. Aber so die anderen Sachen habe ich dann dazu eingespielt und die Drums gemacht und so. Und dann einfach, ja, dann lässt man sich irgendwie kreativ leiten, dann kommt das auf einmal da an. Also ich hatte dann irgendwie schon so eine ungefähre Vorstellung davon. Und danach bist du aber im Flow und machst und dann kommt es irgendwie dabei raus. So. Also da muss man sich schon, oder ich zumindest, habe mich da einfach leiten lassen, so ein bisschen. Das Ding ist halt, ich komme ja auch aus der Basketballwelt, das heißt, ich weiß ja auch, was mein Basketballer-Ohr so ein bisschen,
ja,
was da in die Richtung geht, was zu dem Vibe einfach passt.
Swish.
Ja. Und ich fand es ganz geil, weil ich das immer, also wenn man das ja auch bei anderen Podcasts hört, so du meinst es ja, glaube ich, so 10 bis 13 Sekunden oder so, oder 10 Sekunden meinst du, und ich glaube, es sind jetzt so 13 oder so geworden. Passt. Und da ist am Ende, ist ja nochmal so, sind so diese Zuschauer, die man so hört, so diese kleine Crowd, und hab mir da schon direkt so vorgestellt, wie es ist, dass während dem Crowd-Geräusch dann schon das Sprechen anfängt und so. Das hat sich irgendwie stimmig angefühlt, ja.
Ja, es ist auf jeden Fall richtig gut geworden, also vielen Dank nochmal.
Ja, sehr, sehr gerne.
Persönlich auch nochmal.
Ja.
Was würdest du sagen, welche Bedeutung hat deine Musik oder wofür steht deine Musik?
Boah, krasse Frage. Die steht für... Boah, die hat...
Warte, überleg du nochmal. Stevie, was würdest du sagen? Für was steht die Musik von Jay? Oder für was bedeutet das für dich?
Es ist so ein Mix aus Tiefgründigkeit, Verspieltsein, das mit sich selbst auseinandersetzen und die Verbundenheit zu anderen Menschen schaffen. Also ich denke, Jay schafft es vor allem durch seine Live-Auftritte, die Menschen in seinen Bann zu ziehen. So. Und ja, ich glaube, das ist es so, diese Tiefgründigkeit und Verspieltheit, dass man das irgendwie zusammenbringt.
Ich glaube, dass dadurch, dass ich viele Seiten von mir in die Musik reinpacke, oder eigentlich alle, und ich glaube, dass hinter mir, also dass ich viele unterschiedliche Seiten auch habe. Es gibt viele Menschen, die mich auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen kennen. Ich könnte nicht sagen, so genau dafür steht meine Musik, glaube ich. Aber ich habe immer noch keine richtige Antwort. Ich muss ehrlich sagen. Weil es ist so, also ich würde meine Musik als vielschichtig bezeichnen und sie steht für mich irgendwie.
Ist doch okay. Ja. Also ja, es hat, ja, er hat ja auch gesagt, dass da ganz viel Tiefgründigkeit und Persönlichkeit von dir drin steckt. Und dann ist es doch dann.
Ja, also steht, ja? Ja, also, steht für mich. Das, was ich glaube, das, was in mir drin ist, und davon gibt es halt unterschiedliche Seiten. Es gibt der Jay, mit dem man halt komplett Spaß haben kann und der dafür sorgt, dass der Raum in einer guten Energie ist.
Mhm.
Aber es gibt auch der, mit dem du bis spät in die Nacht sitzt und über das eine Thema redest oder dann auch am Ende über 10 verschiedene Themen, aber sich wie eins so anfühlt. Also,
genau. Oder einen Podcast aufnimmst.
Und der, also wie man merkt, ich habe ja auch viel zu erzählen, was so in meinem Kopf ist. Ich komme schwer zum Punkt.
Alles gut. dafür gibt es ja das Format. Okay, um mal wieder eine Basketballfrage mit reinzubringen. Ihr habt jetzt ja Live-Auftritte schon angesprochen. Jay, vergleich mal an der Freiwurflinie stehen, kurz vor der Verlängerung, oder den Sieg in der Hand zu haben und auf der Bühne zu stehen, vor einem vollen Club oder vor einer vollen Halle zum Beispiel. Was ist aufregender oder gibt es da Gemeinsamkeiten?
Geile Frage. Weil ich werde vor jedem Auftritt gefragt, und Jay, bist du aufgeregt und so? Und also im Basketball, das war auch wirklich ein Grund, glaube ich, noch dafür, dass es bei mir auch nur bis zu einem gewissen Punkt gegangen ist, dass ich schon eine gewisse Inkonsistenz hatte, keine Konstanz gebracht habe, auf jeden Fall. Weil ich halt
nicht konstant genug.
Genau, ja. Nicht konstant genug war, weil ich zu verkopft war und vor jedem Spiel übertrieben aufgeregt war. Also wirklich, ich durfte viel Starting Five spielen und habe dann da gestanden beim Tip-Off als Aufbauspieler an der Dreierlinie, an der gegnerischen, Händen auf den Knien und aber so, boah, scheiße, ich bin schon so aufgeregt und immer so in diesem, was könnte heute schieflaufen, und gar nicht so in diesem, oh, ich habe voll Bock. Und bei der Musik ist genau andersrum. ich weiß noch, vor dem allerersten Auftritt, die Wochen davor, hatte ich dieses eklige Bauchgefühl, so von aufgeregt sein, aber habe es irgendwann identifiziert als Angst vor dem Gefühl, so aufgeregt zu sein und dass es so scheiße ist, weil ich mich daran erinnert habe, dass es scheiße war. Dann eine Stunde vor dem Auftritt todesentspannt und ab dem Zeitpunkt, weil ich, ja, scheiß nicht, es macht einfach so Spaß und ich merke ja, ich sehe ja selber auch, was für eine Energie da ist und dass das Bock macht, wenn ich auf der Bühne bin, für mich selber und für die anderen, einfach nur Bock auf die Bühne zu gehen und ich bin null aufgeregt. Also mein Herz schlägt keinen Schlag schneller, bevor ich auf die Bühne gehe, als wenn ich sonst irgendwo rumlaufe und beim Basketball war es komplett anders.
Stevie, ich habe bei der Recherche für diese Folge habe ich gesehen bei YouTube, du hast eine Rede gehalten auf einer Black Lives Matter Demonstration, die du vorhin auch angesprochen hast. Mhm. Wenn du das vergleichst, so eine Rede zu halten, da ist man ja auch aufgeregt davor, wenn man vor vielen Menschen spricht. Wenn du das mit Basketball vergleichst, auch vielleicht mit dieser Situation, man hat den Sieg in der Hand, kann man das irgendwie vergleichen oder?
Schwierig, weil beim Basketball, da hast du halt jemanden, der dich abfängt, also im besten Fall 4 Leute.
Ja.
Plus die Crowd.
Ja.
Bei so einer Demo, ich weiß noch ganz genau, ich wurde angefragt oder mir wurde gesagt, hier, sprich doch mal, du redest auch immer darüber. Ich so, ja, ich weiß nicht, weil es ist halt eine Problematik, die sehr deep ist und ich habe viel Deepness reingepackt und so, also es ist ein Unterschied, wenn du was auf Instagram sagst oder Leute live vor dir stehen und dir zuhören. So. Und ich glaube, ich war sehr, sehr aufgeregt, vor allem, weil meine Mutter dabei war und sich das angehört hat. Also ich würde sagen, dieses Gefühl vor dieser Demo, also vor diesen Menschen zu sprechen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also was man so niemals bekommen wird. Weil es geht wirklich um ein politisches Thema, wo es halt auch schnell nach hinten losgehen kann. Ich habe viel über meine Worte nachgedacht, viel darüber nachgedacht, was ich überhaupt rüberbringen möchte. Und mein Ziel war es halt, die Liebe rüberzubringen und dass wir gemeinsam so an Ziel glauben sollten. Aber ja, es ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Gefühl.
Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Situation. Was ist es dann aber für ein Gefühl, wenn du merkst, dass die Leute das, was du sagst, dass es ihnen ans Herz geht? Was ist das für ein Gefühl dann?
Es gibt mir so ein Gefühl von Empowerment. Also ich bin ein sehr gefühlsvoller Mensch. Ich lasse mich sehr von Gefühlen leiten. Und wenn ich merke, Leute sind davon ergriffen oder es macht was mit denen, dann kommt es wieder zurück und dann geht es wieder zurück zu den Menschen und kommt wieder zurück zu mir.
Genau, das hätte ich auch gesagt.
Und also ich bin immer der Lauteste auf diesen Demos. Ich habe danach keine Stimme mehr. Und es ist ein Gefühl von Kraft und Schmerz zugleich. Mhm. So. Es ist einfach sehr, dieses Gefühl geht sehr, sehr tief rein. In deinen Kopf, ins Herz, in deine Seele, weil du halt einfach diesen direkten Austausch mit Menschen hast auf so einer politischen, aber auch emotionalen Ebene. Es ist krass. Es ist wirklich, wirklich, wirklich krass.
Jay, kommen wir wieder zurück zu dir. Wenn du jetzt merkst, dass alle Leute, die auf deinem Konzert sind, das richtig abfeiern, deine Songs mitsingen, was macht das dann mit dir?
Also das ist also eines der krassesten Gefühle war bei der Release-Party von der ersten EP, als wir Basquiat performt haben zum ersten Mal. Und Basquiat war einer von beiden, von 2 Tracks, die zu dem Zeitpunkt schon veröffentlicht waren. Die anderen kannten die ja nicht. Und das ist so einer, der, glaube ich, einfach so 1-2 Passagen hat, wenige Worte, sehr einprägsam sind, wo einfach man da gemerkt hat, alle Leute hatten ihr Handy draußen mit Licht und es gab Passagen, die habe ich nicht mitgesungen, die haben einfach alle dort in diesem Keller gesungen, in diesem Gewölbe und das zu hören, so, dass Leute deine Sachen so mitsingen und mitrappen, boah, das ist schon ein krasses Gefühl und ich habe das Gleiche im Kopf gehabt, bevor er es gesagt hat, ist dieses, wenn du das spürst, dass diese Energie so krass ankommt, die du gibst, weil das geht von dir aus. Die bringen die Leute nicht von alleine mit. Du musst das auf der Bühne bringen, dann geht die Energie auf diese Leute über, dann siehst du das und spürst das und es geht zurück und dann schaukelt sich das immer weiter hoch und hat so ein, ja, das hat einfach eine krasse Kraft. Krasse, krasse Kraft.
Ich glaube auch, so eine Performance ist so ein Spiegel von dem, was du nach außen trägst und wer dir folgt und was du für eine Energie rausgibst, weil wenn du energielos bist und einfach da stehst und irgendwas erzählst und die Leute so, ja, ist das nicht so kraftvoll, wie wenn ja, jetzt alle Basquiat singen oder was ein Tag, also es ist ja echt verrückt und bei dieser Moment bei der Release-Party, ich glaube, ich war die Person, die das am besten wahrnehmen konnte, weil ich habe Fotos gemacht und ich stand hinter Jay und habe alle gesehen, ich habe in alle Gesichter geguckt. Alle hatten so einen Strahl im Gesicht. Ich habe Jay gesehen, es war verrückt. War selbst krass. Der DJ, der danach aufgelegt hat, der hatte auch so einen Ausdruck im Gesicht. Das war tiefe, tiefe Verbundenheit.
Man konnte diesen Vibe quasi spüren. Voll. Egal, ob man jetzt Zuschauer, DJ, der Interpret auf der Bühne oder Fotograf zum Beispiel war, man konnte den Vibe dann wahrscheinlich
einfach spüren. Und das ist auch, würde ich sagen, der krasse Unterschied, den ich wahrnehme zwischen Basketball und der Musik jetzt für mich, dass Basketball auch mir krass viel gegeben hat. Du hast dieses Team, du hast Competition, du hast alles, was so halt dazugehört, was alle Basketballer ja auch selber und Basketballerinnen selber auch wissen, aber Musik hat nochmal was auf einer Ebene der Emotionen, das ich zumindest so beim Basketball noch nicht erlebt habe. Also durch irgendeinen, ich habe halt wie gesagt keinen großen Titel oder so gewonnen, deswegen keine Ahnung, wie sich das vielleicht anfühlt, so. Ja. Aber trotzdem, on a regular basis, so, bei der Musik, diese Emotionen, die sind einfach da.
Aber das würde ich jetzt zum Beispiel auch, das was du sagst, würde ich auch vergleichen zum Beispiel. Ja, du hast eine Warm-Up-Playlist und da gibt es einfach Lieder, bei denen spürst du was. Da ist einfach, da fällt der Ball von alleine in den Korb, sozusagen. Ja, also da ist da bist du wirst gepusht dadurch so ein bisschen. Ich bin kein Musiker, ja, also deswegen finde ich jetzt so interessant, wenn du darüber sprichst, weil ich es dann auch mal von der anderen Seite quasi höre. Aber trotzdem habe ich immer gemerkt, jetzt, wenn es Lieder gab, die mich motiviert haben, zum Beispiel beim Aufwärmen, dass das halt was mit einem macht. Das ist halt so diese Kraft oder Power der Musik dann im Endeffekt. Voll. Okay, J-Town ist in aller Munde, habe ich jetzt gerade rausgehört. Die Konzerte laufen. Wie schafft man es jetzt, im Musikbereich zu wachsen oder mehr Reichweite zu bekommen? Wie geht ihr da dran? Stevie, fang du vielleicht mal an.
Mhm. Oh, das ist ein Thema, es gibt den Begriff Kunst versus Content. Ja? Mhm. Also es gibt Leute, die ums Verrecken viral gehen wollen mit einem Song, mit einem Track, was halt aus meiner Sicht 0% nachhaltig ist. Mhm. Ein Song, der durch die Decke geht und der ist dann vielleicht für ein paar Wochen in den Charts oder auf TikTok viral, aber ich finde, man merkt an Leuten, die wirklich Musik aus Leidenschaft machen, dass das vom Herzen kommt. Also ich denke, man muss halt diese sozialen Medien nutzen, um irgendwie Reichweite zu generieren. Aber vielleicht musst du was dazu sagen, weil ich...
Ja, ich sehe das genauso wie Stevie. Und wir für uns haben von Anfang an gesagt, sowohl musikalisch, aber auch alles, was wir drumherum machen, wir machen das auf unsere Art und Weise, wie wir denken, wie es geil ist, wie wir Bock drauf haben. Auch wir lernen, Sachen funktionieren, andere Sachen funktionieren nicht. Und machen uns auch nicht komplett frei von dem, was funktioniert. So, können uns da nicht ganz von abkapseln. Das wäre auch Quatsch, so ein bisschen. Aber lassen uns jetzt nicht leiten von dem, ja, wo wir wissen, dass es funktioniert. Man könnte sich hinsetzen und sagen, diese Art von Beats und diese Art von, die Art und Weise, wie man rappt, da könnte man jetzt so mit draufgehen, weil das geht. Und damit hast du auf jeden Fall in gewissem Maße auch, glaube ich, besseres Potenzial, einen gewissen Schritt zu machen. Aber halt eben nicht diese Nachhaltigkeit, glaube ich, weil einfach da ein, nehmen das so wahr oder das ist in meiner Vorstellung so, wenn du diesen Weg gehst, den alle gehen, dann hast du zwar dadurch, dass es mainstreamig ist, ein gewisses Plateau kannst du relativ schnell erreichen, aber dann ist Stopp, weil dieses Mainstreamige, was funktioniert, hat ja irgendwo bei einem ganz großen erstmal oder einer ganz großen irgendwo funktioniert und die hat das schon besetzt, so, und dann ist irgendwann Stopp, weil die Leute, die viel Geld und so ausgeben und es viel hören, hören das, was am geilsten ist, was genau diesen Sound hat, und alle, die hinten dran sind, da entsteht so ein Sumpf, der dahinter ist, so ein bisschen. Das heißt, du kannst, weil es halt gerade gerne gehört wird und mit Playlists und so einen gewissen Status relativ schnell erreichen, glaube aber, dass danach Schluss ist, der andere, härtere Weg, vielleicht auch nicht, manche haben auch Glück, der längere Weg und glaube ich aber auch der nachhaltigere Weg ist zu sagen, ich gehe meinen Weg und mach, klar, auch nutze die sozialen Medien oder so, aber du wirst nicht reich werden und davon leben können, wenn du Spotify-Streams hast, zum Beispiel, weil da einfach zu wenig von abkommt. Also ich glaube, wenn du das so machen willst, auf eine Art und Weise, dass du davon leben kannst und dass das Hauptding ist, was du so in deinem Leben machst, was auch mein Ziel ist, was auch ein Grund ist, warum ich veröffentlicht habe, weil anders würde das nicht gehen und man muss sein Leben irgendwie finanzieren. Ja, es gibt Sachen, die funktionieren. Ich glaube, nachhaltigen und auch der Weg, wie es für mich ganz persönlich als Künstler der coolste Weg ist, ist der zu gehen. Ich mache das alles genauso, wie ich da Bock drauf habe, mit Menschen, die ich um mich rum haben will, mit Menschen, wo ich weiß, dass wenn wir dann eine Produktion haben, letzte Woche, wir waren Sonntag von 6 Uhr morgens bis um 18.30 Uhr in einem Wald so und haben Sachen gedreht. Wenn du das halt aber mit Leuten um dich rum machst, die du geil findest, mit denen du gern Zeit verbringst, dann ist es auch nicht arbeiten, sondern dann warst du 12 Stunden im Wald und ist einfach geil und hast danach noch was dabei rauskommt. Ich glaube, ich habe mich sehr in der Frage verloren, aber es ist so...
Ja, ich will noch was hinzufügen. Ich glaube, wir, oder die Generation, so alt sind wir jetzt noch gar nicht, aber die Generation nach uns lebt davon, dass alles schon vorgekaut ist. Also ich habe das Gefühl, die meisten wissen nicht, wie es ist, etwas selbst entstehen zu lassen oder für etwas auf etwas hinzuarbeiten mit einem gewissen Struggle. Es ist alles, du hast alles irgendwie im Internet, du kannst da finden, du kannst dir Beats kaufen, ja, du kannst alles Mögliche kaufen und kannst dich dann halt so hoch.
Und die einzelnen Schritte sind geil und es ist geil zu sehen, dass man auf eigene Faust Sachen sich überlegt hat und dann auf, oder irgendwann nur eine Vorstellung war und auf einmal siehst du so, ey, genau so haben wir uns, oder wir haben uns damals gedacht, XY soll dabei rauskommen und es ist rausgekommen und sogar noch mehr, da ist noch eine gewisse Energie, die mitkommt und ich weiß nicht, so, also für mich wäre es auch gar nicht, mich würde das gar nicht erfüllen, wenn ich andere Sachen einfach kopieren würde und mir Beats einfach irgendwie nehmen würde, die gerade trending sind und da dann halt auf eine Art und Weise drauf rap. Das erfüllt mich gar nicht. Ich will dabei sein im Schaffensprozess von der Musik, von den
Videos. Du willst so ein Kunstwerk mitgestalten, genau, im Endeffekt.
Ja, das voll. So, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil davon. Und wenn du sagst, wie kann man das schaffen? Ich glaube tatsächlich nur so, wenn du das mit wahrer Liebe dazu angehst und machst, nicht um das zu erreichen, sondern du machst, hast natürlich ein gewisses Ziel vor Augen und dann kommt es aber und manifestiert sich vor dir, weil du das echt mit Leidenschaft und mit Liebe angegangen bist und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen oder weil du das schnelle Geld haben willst oder den schnellen Fame. Nur dann kann es authentisch, organisch und echt wachsen. So.
Ja, die größten Künstler sind jetzt nicht die Leute von sich überzeugen wollten, sondern einfach erzählt haben und es hat Leute berührt. Mhm. Ja. Letzter Punkt dazu.
Guter Abschluss zu der Frage auf jeden Fall. Im Privatleben Jay, auf der Bühne J-Town. Sind das für dich zwei verschiedene Rollen oder ist das die gleiche Person? Verschwimmt das so Alltag und Musik oder würdest du sagen, es sind zwei ganz klar getrennte Rollen?
Nee, ich bin das beides. Das ist eins, weil ich ja auch gerade weiß für mich selber, ich muss nicht in eine Rolle schlüpfen, weil ich halt über mich und meine Sachen, die mich beschäftigen und Sachen, die ich erlebt habe oder die ich erleben will oder keine Ahnung spreche. Ist schon eins, ich glaube, an dem Punkt bin ich vielleicht noch nicht, wo ich das vielleicht irgendwann für mich trennen muss, weil dafür bin ich einfach noch zu klein und es passiert auf jeden Fall mal, dass jemand sagt, oh, du bist doch J-Town, aber es ist jetzt nicht so, dass ich durch die Straße laufe und mir so ein Schnurrbart auflebe oder so, dass ich Stevie für mich einkaufen schicke oder so. Nee, ich glaube, vielleicht ist auch das so, dass da nicht diese Aufregung da ist, weil ich switche nicht vom Modus eigentlich, deswegen bleibt es gleich, wenn ich vor der Bühne stehe und wenn ich auf die Bühne komme, das bin ich.
Wie würdest du das von außen beschreiben? Du siehst es ja aus der Außenperspektive, sage ich mal. Verschwimmen diese Rollen, wie er es beschreibt, oder gibt es für dich da zwei Rollen, dass er umschaltet, wenn er auf der Bühne steht und dann ist es ein anderer Mensch als der vorher noch mit dir gesprochen hat vielleicht?
Ja, vollkommen derselbe Mensch. Ich glaube, das ist eher bei mir. Und wenn er vor der Bühne ist, sind wir Freunde. Auf der Bühne bin ich ein Fan.
Ja, Mann.
So.
Okay.
Ja, cool. Ja? Ich meine, Stevie in der ersten Reihe mit den anderen Jungs, die dann noch so da sind. Shoutout an Gallo, Shoutout an Sarah, Robbe, Gerald, Alain. So, Leute, ich habe bestimmt noch andere vergessen, aber die da wirklich vorne stehen und ausrasten, so, ziehen schon immer alle mit.
Das ist krass.
Das stimmt.
Eine Sache, die dir am meisten Spaß macht oder am besten gefällt am Musikbereich und eine Sache, wo du sagst, das ist so eine Schattenseite oder gefällt dir überhaupt nicht am Musikbereich?
Live auftreten, auf jeden Fall das Geilste, weil das ist wie Game Day. Das ist genau das. Natürlich macht es auch Bock, selber an deiner Craft zu arbeiten, neue Sachen zu machen, aber auf der Bühne stehen, das ist das Geilste. Was mir nicht so gefällt, weil es jetzt einfach gerade präsent ist, weil wir eben darüber gesprochen haben, es fällt mir schon schwer, diese Präsenz in Social Media zu halten und da relevant zu bleiben, so, weil es nicht meine Natur ist. Also bevor ich das Musikding gemacht habe, war ich so ein Inkognito-Mensch auf Instagram. Ich hatte das, um ein bisschen rumzugucken und mich von Basketball-Sachen und so berieseln zu lassen, aber hat selber keinen aktiven Part. Aber da so dran zu bleiben und sich nicht davon ausloggen zu lassen und das zwingt dich dazu, Zahlen anzugucken, Follower hoch, runter, was ist bei anderen, keine Ahnung, irgendwelche Reels, die bei anderen Leuten auf einmal in die Decke gehen, warum passiert bei mir sowas, das kannst du nicht ausschalten und das ist, glaube ich, schon so das, was mich nervt, wäre übertrieben, aber.
Steve, wie nimmst du das wahr?
Was mir überhaupt nicht gefällt, ist so dieser Kampf, viral zu gehen. Ist überhaupt nicht cool, dass sich jeder auf einmal Musiker nennt. Aber das Geile ist an der Musik, was draußen entsteht, wenn man wirklich drin ist, wie man, also was für Kontakte entstehen, welche Leute man kennenlernt und an oberster Stelle das Gefühl, was man dabei bekommt. Das ist wirklich das Schönste. Also wir haben angefangen jetzt Platten zu sammeln und tauschen uns auch immer aus und das ist irgendwie cool, dass du auch Musik anfassen kannst, diesen Prozess. Also Musik hat, es gibt nicht so das eine, Musik ist schon...
Vor allem würde ich auch sagen, das ist auch mehr als Musik, weil es ist wirklich Kunst. Also deswegen betitel ich mich selber gerne lieber als Künstler, weil es halt für mich auch über die Musik hinausgeht. Einfach das ganze Konstrukt drumherum, alles was da so ist, alles Kunst.
Was inspiriert euch beide in Bezug auf eure Kunst?
Vom Leben und vom Sein, ehrlich. Also das ist gerade so, hört auch wieder wie eine kitschige Antwort an, aber also dadurch, dass ich so auch mein Inneres, es gab eine Phase, wir waren mal auch zusammen, wo auf einem Junggesellenabschied und das hat mich so richtig so runtergezogen und da war ich dann danach, bin ich direkt zu Olli gegangen, habe gesagt, ey, ich muss Musik machen, ich muss das verarbeiten, was da gerade passiert ist, aber dann halt nicht das verarbeitet, sondern ich habe einen Song gemacht, der heißt Lucky, so einfach, wo alles gut ist, so alles ist gut. Deswegen mein Leben und das, was in mir vorgeht und was ich in der Welt um mich herum sehe, inspiriert mich alles irgendwo, überall.
Ich glaube, bei mir ist das Ding immer, auch gerade wegen dem Schwarzsein, dir wird immer gesagt, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug. Und mich inspiriert, wie gut man in etwas sein kann und was das mit dir macht und was das mit deinem Selbstbewusstsein macht. Ich habe auch ganz oft dieses, und ich glaube, das ist immer in der Kunst so, dass du das Gefühl hast, es ist trotzdem nicht gut genug. Ich muss da ein Beat mehr reinmachen oder da ein Filter mehr drauf oder da, der Winkel hat nicht so gut gepasst. Aber dass man mit der Kunst, die man macht, die man schafft, zufrieden ist und dass du halt immer ein Tool hast, worauf du zurückgreifen kannst, wenn es dir, gerade wenn es dir nicht gut geht.
Ja, Mann.
Okay, zum Abschluss hätte ich gerne noch so ein kleines, um wieder beim Basketball zu bleiben, One-on-One zwischen euch beiden. Und zwar möchte ich, dass ihr euch gegenseitig noch eine Frage stellt. Es darf sein, was ihr möchtet, völlig frei. Stevie, was würdest du Jay gerne noch fragen zum Abschluss?
Worauf bist du stolz?
Oh, der kommt damit so was. Alter. Ich bin stolz darauf, irgendwann mal mit Olli zusammen im Raum gesessen zu haben, bei ihm in seiner Einzimmerwohnung und zu sagen, oh ey, so das mit dem Musikding, Digga, ich glaube, da geht was. Die Sachen, die wir hier machen, hören sich geil an. Bald, wir machen da so ein großes Projekt draus, wo alle Leute aus unserem Umfeld irgendwie was mit einbringen, was sie können und es wird geil und ein geiler Ort, wo wir Leute zusammen und wir wollen eine kleine Stadt bauen, so auch so ein bisschen in dem Namen, so J-Town, so das ist unsere Stadt, so was wir mittlerweile geschafft haben, was für Leute wir um uns rum haben, was für Energie immer da ist, wenn irgendwas im J-Town-Kontext passiert, was wir schon zurückgemeldet bekommen haben, auch von Leuten, die uns gar nicht nahestehen, was denen so ein Tag oder so ein Erlebnis gegeben hat, so wo wir alle zusammen waren. Boah, also übertrieben krass.
So, jetzt bin ich aber auch auf deine Frage gespannt, Jay.
Ja, wo gehen wir gleich essen?
Boah, irgendwo ein Döner in Mainz.
Döner in Mainz?
Döner in Mainz.
Boah, Libanese.
Damaskus?
Nee.
Nee, aber Damaskus
ist... Oder wir können Damaskus auch
gehen. Damaskus ist geil.
Ja, haben wir das auch geklärt.
Okay, dann sprecht ihr beide noch ein Schlusswort und dann schließen wir diese Folge ab.
Ich schließe das ganze Ding jetzt ab von meiner Seite. Es hat mir sehr Bock gemacht. Mit Stevie rede ich eh viel, aber auch mit dir zu sprechen und so sich ein bisschen über das auszutauschen, was wir zusammen machen, was in unseren Köpfen abgeht.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Die Fragen waren sehr cool. Ich glaube, das sind auch einfach Fragen, die wir uns gegenseitig immer wieder stellen oder einfach auch bei uns im Alltag so drin sind. Ich hoffe, dass die Leute von J-Town, von Jay was mitnehmen können, auf das nächste Konzert kommen.
Ich wusste gar nicht, dass es so lang sein darf, das Schlusswort. Spaß.
Als wir unser Interview eigentlich schon beendet hatten, ist Jay noch eine lustige Geschichte aus dem Nähkästchen eingefallen. Und zum Glück lief das Aufnahmegerät noch.
Kein Wunder, dass Stevie als mein Vater gehalten wird. Mehrere Leute haben schon gefragt, ob der mein Vater ist.
Ja.
Der ist jünger als ich.
Erzähl mal die Story vom Drive-Thru.
Ja, wir waren der erste Tag, als wir zusammen unterwegs waren und Fotos gemacht haben, haben uns dann Milchshake geholt. Und dann meinte Stevie so, komm, ich zahle das. Sagt die Frau unter der Kasse. Ah, ist dein Vater, gell? Aber hast nur die Nase von ihm bekommen. So, weil ich halt sehr so hell bin von meinem Auto. Und wir beide dachten so, Alter. Okay, alles klar.
Und sowas ähnliches.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr helfen wollt, dass unser Podcast von noch mehr Menschen gesehen wird, dann lasst gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da oder empfehlt uns einfach weiter. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen und ihr seid auch bei der nächsten Ausgabe im Mai wieder mit am Start. Bis dahin, macht's gut.
Ladies and gentlemen, 2-1 Podcast.